Heute stellen wir die Frage, warum wird das eine Mysterium Christi von der Kirche nach verschiedenen liturgischen Traditionen gefeiert? Eine nicht ganz alltägliche Frage, aber dennoch eine Frage, die beantwortet werden will. Warum wird das eine Mysterium Christi von der Kirche nach verschiedenen liturgischen Traditionen gefeiert? Und dazu hören wir heute eine Katechese von Pater Jörg Thiemann. Er ist Marian Hiller Missionar in Reken in NRW und uns dort nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott nach Reken, Pater Jörg.
Ja, grüß Gott, Herr Dornis.
Also, es geht um die Frage, das eine Mysterium Christi wird in der Kirche nach verschiedenen liturgischen Traditionen gefeiert, je nachdem, wo man gerade ist. Und warum das so sein kann, warum das so ist, dazu also heute eine Katechese von Pater Jörg Thiemann. Wir schauen noch mal kurz in den Katechismus am Anfang. Was schreibt er dazu? Das Kompendium sagt, weil der unerschöpfliche Reichtum des Mysteriums Christi nicht durch eine einzelne liturgische Tradition ganz zum Ausdruck gebracht werden kann. Das ist also der Grund, warum das eine Mysterium Christi nach verschiedenen liturgischen Traditionen gefeiert werden kann. Und weiter sagt der Katechismus, von Anfang an hat dieser Reichtum, dieser unerschöpfliche Reichtum des Mysteriums Christi deshalb in den verschiedenen Völkern und Kulturen Ausdrucksformen gefunden, die sich in einer wunderbaren Vielfalt gegenseitig ergänzen. Und wie wir das genauer zu verstehen haben, dazu nun also Pater Jörg Thiemann aus Reken.
Ja, und ich versuche, so gut wie ich kann, diese Frage auch ein wenig zu beantworten. Wir Menschen, wir sind ja vielfältig. Es leben ja über 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Und da gibt es praktisch für mich 7 Milliarden Wege zu Gott. Aber ich möchte jetzt gerne beginnen mit meinem Vortrag. Vielfalt, warum so wichtig? Ein russischer Großfürst mit Namen Wladimir hat einmal eine Gesandtschaft damit beauftragt, in den verschiedenen Ländern zu schauen, welche Frömmigkeit für sein Volk wohl am geeignetesten erscheine. Sie sollten die Muslime, die Germanen sowie die Menschen in Rom und Konstantinopel beobachten. Die Glaubenspraxis der Muslime, der Germanen und auch derer in Rom sprach die Gesandten nicht an. Ihnen sei die fehlende Andacht der Gläubigen wie auch die fehlende Schönheit der Gottesdienste aufgefallen. Das jedoch haben sie bei den Griechen entdecken können. Diese Liturgie habe ihr Herz angesprochen. Hier fanden sie ehrfurchtsvolle Anbetung. In der Anbetung Gottes verwirklicht sich der Mensch am meisten. Hier fanden sie auch die Schönheit der Gottesdienste. Diese drückte sich vor allen Dingen in Bildern aus. Der Mensch wird daran erinnert, dass er von Gott als sein Ebenbild geschaffen ist. Durch die menschliche Kunst soll er immer wieder auf das Paradies verwiesen werden. Weiterhin sei in der Liturgie des Ostens auch am besten Transzendenz zu erfahren. Die Liturgie geschieht im Himmel und auf Erden. In der Teilnahme an der Liturgie soll dem Gläubigen die Möglichkeit gegeben werden, an der himmlischen Liturgie teilzunehmen. Gott wohnt unter den Menschen. Mit diesen Gedanken, die ich da gerade vorgetragen habe, führt Johann Notas in die Liturgie des Ostens ein. Es wird in den verschiedenen Ausführungen klar, dass es an den verschiedenen Orten der Welt auch verschiedene Formen gibt, Gottesdienst zu feiern und Gott die Ehre zu geben. Diese verschiedenen Formen haben sich dann auch im Laufe der Kirchengeschichte entwickelt, je nach Mentalität und Kultur der Menschen. So entspricht jede Form der Liturgie jeweils auch dem Wesen der dort lebenden Menschen. Es gibt eine erstaunliche Vielfalt in der Liturgie, in den Riten und auch in den Teilkirchen. Die Vielfalt ist zum einen zu erklären mit der Vielfalt der Menschen und Kulturen. Zum anderen kann keine Liturgie das Geheimnis Christi vollständig ausdrücken. Es kann immer nur einen bestimmten Teilaspekt zum Ausdruck bringen. Diese Vielfalt darf aber nun kein Grund zur Trennung oder zur Verfeindung werden, sondern sie ist ein Zeichen der gegenseitigen Bereicherung und Ergänzung. Bevor über andere Riten wie auch Kirchen geurteilt wird, ist es nötig, miteinander ins Gespräch zu kommen, um den anderen Ritus oder die andere Art und Weise der Frömmigkeit kennenzulernen. Die verschiedenen Kirchen und verschiedenen Riten haben Teil an der Sendung der ganzen Kirche. Sie bereichern sich gegenseitig. Die Kirche betrachtet sie auch in Artikel 2 im Dekret über die katholischen Ostkirchen mit großer Hochachtung. Unter den Teilkirchen, die sich gebildet haben, herrscht eine wunderbare Verbundenheit, sodass ihre Vielfalt keinesfalls der Einheit Abbruch tut, sondern im Gegenteil diese Einheit deutlich aufzeigt. Darum soll auch jede Teilkirche ihr eigenes Erbe behalten dürfen. So sehr auch die Wichtigkeit, ja die Schönheit der Vielfalt herausgestellt werden muss, so ist es unabdingbar, dass es in den verschiedensten Formen unveränderliche Bestandteile geben muss. Trotz Unterschiede muss es Gemeinsames, Einendes geben. Es muss eine Grundstruktur in den verschiedenen Traditionen erkennbar sein. Das wird in Artikel 1205 des Katechismus so ausgedrückt. Die Anpassung muss der Tatsache Rechnung tragen, dass es in der Liturgie und vornehmlich in der Liturgie der Sakramente einen unveränderlichen Bestandteil gibt, weil er göttlichen Ursprungs ist, über den die Kirche zu wachen hat. Daneben gibt es Bestandteile, die verändert werden können und die die Kirche an die Kulturen der neu evangelisierten Völker anpassen kann und mitunter auch muss. Punkt 2. Die frühesten Traditionen. 2a. Ich gehe ein kurz auf die Abendmahlberichte in der Bibel. Diese Grundstruktur, die es zu bewahren gilt, zeigt sich in den Abendmahlsberichten des Neuen Testamentes. So schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther, Kapitel 11, Vers 23 bis 24, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus der Herr nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Hier haben wir den Ablauf der Wandlung beschrieben. Jesus wandelt Brot und Wein in seinen Leib und in sein Blut. Wir finden diese Berichte fast in derselben Form in den Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas. Diese drei Evangelien sind miteinander verwandt. Sie haben viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede und heißen deswegen ja auch die synoptischen Evangelium. Den synoptischen Evangelium gleich sind die Einsetzungsworte und der jeweilige Lobpreis. In der Vision des Matthäus und des Markus sagt Jesus, das ist das Blut des Bundes. Damit ist der Bundesabschluss am Sinai gemeint. Lukas lässt Jesus sagen, das ist das Blut des neuen Bundes. Mit Jesus fängt etwas völlig Neues an. Es ist der Bund Gottes mit den Menschen. In den jeweiligen Unterschieden kommen auch die verschiedenen Formen der jeweiligen Gemeinden, für die die Evangelisten schreiben, zum Ausdruck. Es wären ein paar kurze Hinweise zu den Abendmahlsberichten in der Bibel. Punkt B, das eucharistische Mahl der frühen Kirche. Eine sehr frühe Schilderung einer eucharistischen Mahlfeier geht auf den heiligen Justin des Märtyrers zurück. Er wurde 165 in Rom hingerichtet. Über den sonntäglichen Gottesdienst schreibt Justinus, an dem Tage, den man den Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in den Städten oder auf dem Lande wohnen. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange es angeht. Hat der Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher in seiner Ansprache eine Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. Darauf erheben wir uns alle zusammen und senden Gebete empor. Wenn die Gebete zu Ende sind, werden Brot und Wein und Wasser herbeigeholt. Der Vorsteher spricht Gebete und Danksagungen mit aller Kraft. Und das Volk stimmt ein, indem es das Amen sagt. Darauf findet die Ausspendung statt. Jeder erhält seinen Teil von dem Konsekrierten. Den Abwesenden aber wird er durch die Diakone gebracht. In diesen Ausführungen Justins wird die wichtige Bedeutung der eucharistischen Feier beschrieben. Sie ist eine Versammlung aller, die sich zu diesem neuen Glauben bekennen. Wir erkennen hier Teile des Gottesdienstes wieder. Dieser besteht aus dem Wortgottesdienst zusammen mit der Predigt bzw. der Ansprache des Vorstehers. Genannt werden auch die eucharistischen Gaben von Brot und Wein. Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Und darum findet die Feier auch an diesem Tage statt. Das geschah aber damals noch eher in Abgrenzung zu dem Judentum. Punkt 3 gehe ich auf unterschiedliche Traditionen ein. Und mir ist bei der Ausarbeitung eines klar geworden, ich kann hier nur die Spitze des Eisberges anschauen. Es gibt so unheimlich viele Entwicklungen. Der Frage, warum es so viele Riten gibt, ist Pater Edward McNamara in einem Interview nachgegangen. Dabei hat er herausgestellt, dass der lateinische Ritus der am meisten verwendete Ritus in der Kirche ist. Es gehören zur katholischen Kirche 23 Kirchen und Riten. Dabei ist auch zu sehen, wie Ritus definiert wird. Das Gesetzbuch der Ostkirche beschreibt Ritus als das liturgische, theologische, geistliche und disziplinäre Erbe, das je nach der Kultur eines Volkes und seiner historischen Umstände in jeder selbstständigen Lebensweise einer Kirche einen unterschiedlichen Ausdruck findet. Deswegen bezieht sich der Ritus nicht nur auf die Liturgie einer Kirche, sondern auch auf ihre Theologie, ihre Spiritualität und ihr Gesetz. Der Katechismus stellt in Artikel 1203 verschiedene Liturgien heraus, welche innerhalb der katholischen Kirche gebraucht werden. Allen verschiedenen Traditionen werden die gleiche Wertigkeit zuerkannt. Hören wir Artikel 1203. Die liturgischen Überlieferungen oder Riten, die gegenwärtig in der Kirche im Gebrauch stehen, sind der lateinische Ritus, vor allem der römische Ritus, aber auch die Riten gewisser Ortskirchen wie der ambrosianische oder die Riten einzelner Orden, der byzantinische, der alexandrinische oder koptische, der syrische, der armenische oder maronitische und der chaldäische Ritus. Pater Edward McNamara stellt in seinem Interview heraus, dass nicht alle 23 Kirchen und Riten eine eigene Liturgie haben. Sie unterscheiden sich lediglich in der jeweils eigenen Sprache. Die in Artikel 1203 des Katechismus genannten Riten bilden jeweils eine liturgische Großfamilie. In den unterschiedlichen Liturgien zeigt sich die verschiedenartige Kultur der verschiedenen Völker. Der eine Glaube soll in besonderen Zügen und Traditionen in Sprache, Musik, literarischem und künstlerischem Stil entsprechend zum Ausdruck gebracht werden. McNamara vergleicht die verschiedenen liturgischen Formen mit den vier Evangelien. Die vier Evangelien verkünden jeweils einen eigenen Zug von Jesus Christus. Sie beleuchten Jesus von einer besonderen Seite. Sie sind ein Zeichen, dass Gott verschiedene Zugänge hat. Jeder Weg zeigt einen wichtigen, aber nicht den vollständigen Zugang zu Gott. Und dasselbe ist ja auch zu sagen über die verschiedenen Formen der Liturgie. Darauf möchte ich jetzt nun eingehen. Im Folgenden versuche ich, die verschiedenen Liturgiefamilien zu beschreiben. Dabei beginne ich mit der uns bekannten und vertrauten lateinischen Liturgiefamilie. Zu dieser Familie gehört auch der ambrosianische Ritus. Dieser wird in der Erzdiözese Mailand vorwiegend gefeiert. Ich möchte jetzt ein wenig die lateinische und byzantinische Form vorstellen. Die lateinische Form der Liturgie. Der lateinische Ritus wird heute von einem größten Teil der katholischen Christen gefeiert. Anfänglich wurde der lateinische Ritus nur in Rom gefeiert. Später übernahmen auch die Länder, die den Papst als Oberhaupt der Kirche anerkannten, diesen Ritus. Zuerst war die Sprache der Liturgie Latein. Doch seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die Landessprache in der Liturgie zugelassen. Die Reform der Liturgie, die von den allermeisten Bischöfen befürwortet wurde, sah vor allem eine tätigere Teilnahme des Volkes am liturgischen Geschehen vor. Durch die Einführung der Volksaltäre wurde die Hinwendung des Priesters zum Volk gefördert. Jesus ist dem Volk zugewandt. Jesus ist mitten unter uns. Die aktive Teilnahme zeigt sich am Lektorendienst der Laien in der Gemeinde. Auch das Laien, Frauen wie Männer, als Kommunionhelfer, wie Kommunionhelferinnen tätig sind, ist ein Beispiel für diese aktive Teilnahme. Auch durch die Landessprache soll den Laien die Möglichkeit gegeben werden, die Liturgie persönlicher und intensiver mitzuvollziehen. Dennoch bemühen sich die Päpste, das Lateinische nicht ganz verloren gehen zu lassen. Wenn auch die Liturgie in der Landessprache gefeiert wird, so wird doch auch empfohlen, wichtige Gebete und auch wichtige Teile der Messfeier in lateinischer Sprache zu kennen. Ja, die lateinische Sprache, sie kann ja dann auch ein wenig zur Einheit beitragen. Neben den römischen Kanon wurden mehrere Hochgebete eingeführt. Auch die Wandlungsworte wurden redigiert. Durch die Liturgiereform wurde die tridentinische Form der Messfeier abgelöst. Doch darf sie mit Ausnahmegenehmigung wieder verwendet werden. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben die Priester am Hochaltar mit dem Rücken zum Volk zelebriert. Dahinter steckte der Gedanke, dass der Priester der Gemeinde vorsteht und vor Gott als Hirte, als Führender für sein Volk verantwortlich ist. Besonders nützlich war das ja bei internationalen Gottesdiensten. Auch der gregorianische Gesang wird immer wieder empfohlen. Zum Ritus der lateinischen Kirche zählt auch der ambrosianische Ritus. Dieser wird verwendet in der Kirchenprovinz von Mailand. Die meisten Texte entstammen vom heiligen Ambrosius. Die Liturgie wird heute in lateinischer und italienischer Sprache gefeiert. Das Besondere am ambrosianischen Ritus sind seine vielen Präfationen im Gesang und in den Leseordnungen. Einige Unterschiede zur lateinischen Liturgie seien hier aufgezählt. Ein Teil der Gabenbereitung findet schon zu Beginn der Messe statt. Beim Kyrie heißt die Anrufung immer wieder Kyrie eleison, nie Christe eleison. Es gibt immer drei Lesungen, auch werktags, wie sonntags in der römischen Liturgie alttestamentliche und neutestamentliche Lesung sowie das Evangelium. Vor der Lesung bekommt der Lektor vom zelebrierenden Priester den Segen, wie im römischen Ritus der Diakon vor der Verkündigung des Evangeliums. Der Friedensgruß wird nach dem Wortgottesdienst, also zu Beginn der Eucharistiefeier, ausgetauscht. Das Credo folgt auf die Gabenbereitung. Die Brotbrechung findet schon vor dem Vaterunser statt. Der Gesang zur Brotbrechung, der im römischen Ritus immer das Agnus Dei ist, gehört zum Proprium, hat also für jeden Tag einen anderen Text. Das Agnus Dei wird in der Totenmesse gesungen. Bei der Taufe wird nicht nur Wasser über den Kopf gegossen, sondern der Täufling wird ganz untergetaucht. Es waren so ein paar Hinweise, ein paar Unterschiede zwischen dem ambrosianischen Ritus und dem lateinischen Ritus. Komme jetzt zum byzantinischen Ritus. Der byzantinische Ritus wird vor allem in der orthodoxen Kirche wie auch in vielen katholischen Kirchen des Ostens gefeiert. Ihre geschichtlichen Wurzeln liegen in der Kirche in Konstantinopel, das Mittelpunkt des byzantinischen Reiches war. Weite Verbreitung findet dieser Ritus bei den slawischen Völkern. Verwendet werden überwiegend die Landessprachen. Die Zelebration der Liturgie richtet sich nach der monastisch-mönchisch geprägten Ordnung. Dieser Ritus zeichnet sich aus durch eine reichhaltige Symbolik. Darunter zählen die Verehrung der Ikonen, die Verwendung von Weihrauch sowie die Abtrennung des Altarraums vom Kirchenschiff durch eine Ikonenwand, Ikonostase. Letztere ist eher als eine Verbindung anzusehen. Himmel und Erde werden verbunden. Weiterhin sind die Gewänder der Priester wie auch der Ministranten sehr feierlich. Die Liturgie geht auf den heiligen Chrysostomus zurück. An wenigen Tagen, besonders in der großen Fastenzeit bis einschließlich der Ostermesse, wird sie mit der Basilius-Anaphora gefeiert. Die Ostermesse wird am Karsamstag gefeiert. Sie verwenden unterschiedliche Messtexte, haben aber dasselbe Messformular. Die byzantinische Liturgie besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Hauptteil ist die Liturgie der Katechumenen, also derer, die sich auf die Taufe vorbereiten. Im Mittelpunkt stehen die Lesungen aus Apostelgeschichten und Apostelbriefen, wie auch aus dem Evangelium. Der zweite Hauptteil der Liturgie ist die Liturgie der Gläubigen. Dieser Gottesdienst ist ein eucharistischer Gottesdienst. Höhepunkt dieses Teiles sind das Hochgebet sowie die Heiligung von Brot und Wein, der sich die Austeilung der Kommunion anschließt. Weitere Formen der byzantinischen Liturgie sind die Präsantifikaten-Vesper. Dies ist die Feier der vorgeweihten Gaben. Sie findet nur an den Wochentagen der Fastenzeit statt. Und es ist ein abendliches Stundengebet mit einer Kommunionfeier. Auch kennt die byzantinische Liturgie die Jakobsliturgie. In dieser Feier wird ein Volksaltar vor der Ikonostase, also vor der Ikonenwand, aufgestellt. Die Priester beten hier, wie in der lateinischen Kirche, dem Volk zugewandt. Abschließende Bemerkungen. Die vielen verschiedenen Formen der Liturgie haben in der Tradition der Kirche ihren gleichen Wert. Sie können einander bereichern. Jede führt auf ihre Weise in das Geheimnis Gottes ein. Sie müssen jedoch am gemeinsamen Glauben festhalten. Der Gefahr der Spaltung muss sich immer wieder neu vor Augen geführt werden. Die Einheit und auch die hierarchische Gemeinschaft sind zu wahren. Was nicht mit dem Glauben im Einklang steht, muss abgeschafft werden. Schließen möchte ich mit einem Gebet. Guter Gott, du bist so unendlich geheimnisvoll. Mit unserem kleinen Verstand können wir dich nicht erfassen. Wir können dich nicht begreifen. Du bist so unendlich groß. Niemals können wir sagen, jetzt kennen wir dich. Immer wieder aber wollen wir Menschen dich feiern und dich loben. Es gibt so viele Möglichkeiten und Wege dazu. Du hast den Menschen diese vielen Wege geschenkt. Hilf, dass diese vielen Wege, diese verschiedenen Feiern des Gottesdienstes die Menschen dir und einander näher bringen. Gib, dass wir uns nicht zerstreiten. Lass uns das andere nicht als Bedrohung erfahren, sondern als ein Geschenk durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Im heutigen Katechismus ging es um das eine Mysterium Christi mit seinem unerschöpflichen Reichtum, wie er sich dann in einzelnen liturgischen, auch verschiedenen liturgischen Traditionen, wie er da gefeiert wird, wie er da ganz zum Ausdruck gebracht werden kann. Dazu heute eine Katechese, war das mit Pater Jörg Thiemann. Davon, von seinen Gedanken, gibt es natürlich einen Audiomitschnitt von dieser Sendung, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst. Und in Kürze steht das Ganze dann auch auf unserer Homepage horeb.org. Hier geht es gleich um 17.15 Uhr weiter mit der Reihe zum Nachdenken. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch im nächsten Katechismus wieder mit dabei sind. Wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, Pater Jörg Thiemann in Reken, dass wir Ihnen zuhören durften, dass Sie diese Katechese uns vorbereitet haben und uns einen Einblick gegeben haben, was wir für einen Reichtum an Tradition haben. Und wir lassen Sie natürlich nicht gehen, ohne Sie zum Abschluss dieser Sendung um den priesterlichen Segen gebeten zu haben.
Das will ich gerne tun. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, all ihrer Namenspatronen, segne und behüte sie der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.